Guten Morgen, Haus des Herrn. Mein Name ist Stefan. Ich darf heute mit euch in die Bibel schauen. Ich freue mich darauf. Ich glaube, wir haben ein paar echt gute Dinge, die wir da rausziehen können, die zumindest mein Leben betreffen. Und ich vermute arg, dass es auch euer Leben betreffen wird. Also seid einfach offen für vielleicht nicht unbedingt das, was ich euch sagen will, aber das, was Gott vielleicht heute durch mich zu euch sprechen will, wie ich hoffe. Denkt mal kurz an eine Person, die euch besonders wichtig ist, von der ihr vielleicht sogar sagen würdet, dass ihr diese Person liebt. Das ist vielleicht euer Partner, vielleicht sind das eure Eltern, Geschwister, vielleicht ein sehr guter Freund von euch, wie auch immer. Also du liebst diese Person, ob das jetzt eine tiefe Freundschaft ist oder eine familiäre Liebe oder eine romantische Liebe, erstmal egal. Gerade nicht so wichtig, aber jeder von euch hat jetzt hoffentlich irgendwie eine Person im Kopf. Woran merkst du, ob diese Person auch dich liebt, dass es nicht nur einseitig ist? Keine Angst, ich will euch jetzt keine Zweifel in euch reinlegen, dass diese Person, die euch wichtig ist, euch liebt, darum geht es nicht. Aber woran merkt ihr das? Woher wisst ihr das? Ich vermute mal, diese Person drückt, so wie ihr das hoffentlich auch macht, euch das gegenüber aus, dass ihr ihr wichtig seid, dass ihr geliebt seid. Ob das durch Worte ist, Geschenke, wie auch immer, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das auszudrücken. Ist egal, dass du dieses gesamte Verhalten dir gegenüber, das drückt hoffentlich aus, dass diese Person auch dich liebt. Wenn diese Person das nie sagen würde oder anderweitig wie auch immer ausdrücken würde, es wäre irgendwie komisch. Ich glaube, jeder von euch hätte direkt so dieses Gefühl in sich, dass da irgendwas nicht stimmt, dass es sehr einseitig ist, dass es keine so eine richtige Liebe ist. Und da stellt euch den anderen Fall vor, dass diese Person das zwar euch gegenüber ausdrückt, wie auch immer, aber sobald ihr dann nicht mehr nur zu zweit seid, sondern irgendwie in der Öffentlichkeit seid, wenn andere Leute drumherum sind, dann tut die Person so, als wäre da nichts, als würde sie euch nicht kennen, als würdet ihr dieser Person nicht besonders viel bedeuten. Als würde sie diesen Anschein versuchen zu erregen, dass du ihr nicht wichtig bist. Wie würdest du dir dabei vorkommen? Vermute mal, du hättest arge Zweifel an dieser Liebe, an dieser, wie auch immer, tiefen Freundschaft, was auch immer diese Beziehung für dich war. Wenn diese Liebe nie ausgedrückt wird, wenn diese Liebe nicht sichtbar und spürbar für dich ist oder auch für Leute drumherum. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe darüber, was es bedeutet, Frieden zu suchen. Und wie wir in den letzten Wochen gelernt haben, geht es hierbei nicht einfach nur um irgendeinen Frieden, wie auch auf der Kerze gerade drauf stand, sondern um einen viel tieferen Frieden, um einen alles umschließenden Frieden. Es ist nicht nur die Abwesenheit von größeren und von mir aus auch kleineren Konflikten, sondern sehr viel mehr als das. Ja, bei diesem Shalom-Frieden, von dem die Bibel spricht, da geht es um so viel mehr. Es geht um die Versöhnung von allem. Es geht um die komplette Wiederherstellung von dem, was zerbrochen ist. Es geht um die Vervollständigung von dem, was unfertig ist. Es geht um einen Frieden, der das Körperliche, das Psychische, das Geistliche und das gesellschaftliche Wohlergehen mit beinhaltet. Ja, das geht um einen Frieden mit Gott, um Frieden mit dir selbst, um einen Frieden mit den Menschen um dir herum. Und in den letzten Wochen haben wir uns angeschaut, was das bedeutet, wenn wir diesen, ich nenne das mal Shalom-Frieden, ja, also wenn wir diesen tiefen, wahren Frieden mit Gott haben. Wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, wenn wir diesen tiefen Frieden mit uns selbst haben. Vielleicht, wie wir da hinkommen, wie wir das schaffen. Wir haben uns in der letzten Woche angeschaut, dass es ja vielleicht nicht immer so einfach ist, diesen Frieden zu haben, auch mit anderen Menschen um uns herum, dass es Herausforderungen mit sich bringen kann. Aber dass wir trotzdem dazu angehalten sind, diesem Frieden nachzujagen, dabei aktiv zu sein, wie das auch in der Jahreslosung heißt. Und genau daran wollen wir heute anknüpfen. Wir wollen uns eine der Grundlagen dafür anschauen, dass wir diesen Frieden miteinander haben können. Und das ist Liebe. Frieden und Liebe, das klingt jetzt alles so ein bisschen so hippie-mäßig, so leicht New Age, aber das hat damit gar nichts zu tun. Liebe ist einer der entscheidenden Schlüssel zu wahrem Frieden, also zu diesem Shalom-Frieden. Dazu gehören dann Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu Gott. Aber vor allem soll es heute darum gehen, unsere Liebe untereinander, zueinander. Kein Frieden ohne Liebe. Gottes Liebe zu uns ist diese Grundlage. Diese Grundlage hat er durch Jesus Christus geschaffen. Durch Jesus Christus können wir Frieden mit Gott haben. Und unsere Liebe zu ihm ist unsere Antwort auf dieses Friedensangebot, unsere Annahme davon. Ja, und dadurch, dass wir dieses Leben nach Gottes Maßstäben in dieser Liebe überhaupt erst leben können, dadurch, dass wir Gott in uns haben, dadurch können wir einander auf eine übernatürliche Art und Weise lieben und miteinander Frieden haben. Unsere Liebe füreinander ist gleichzeitig Grundlage und Resultat des Shalom-Friedens. Denn wenn wir wirklich lieben, also nicht nur nebeneinander existieren und uns irgendwie tolerieren, dann bleibt gar kein Raum mehr für Zankereien, für Streit, für nicht konstruktive Kritik, was auch immer. Diese gegenseitige Liebe, die drängt uns dazu, Frieden miteinander zu haben, dem Frieden nachzujagen. Und gleichzeitig ermöglicht uns dieser Friede, der in Gott seinen Ursprung hat, dass wir uns dann gegenseitig in Liebe begegnen können. Im ersten Johannesbrief in Kapitel 5, Vers 1, da heißt es: Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott, seinen Vater, liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Also wenn wir an Jesus Christus als unseren Retter glauben, was hier gleichbedeutend damit ist, den Vater zu lieben, dann lieben wir auch unsere, um mal ein bisschen christlichen Slang zu benutzen, unsere Geschwister im Glauben, also die anderen Kinder Gottes, seine Gemeinde, unsere Gemeinde, HDH, aber natürlich auch darüber hinaus. Und diese Liebe füreinander, zunächst mal so innerhalb der Gemeinde und dann auch weit darüber hinaus, die wollen wir uns heute Morgen mal genau anschauen. Und dann, mit diesem Wissen, können wir mehr verstehen, was das für eine Liebe zueinander ist, die diesen Shalom-Frieden bringt, von der wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder gepredigt haben. Und das bringt uns zu der Bibelstelle, die wir heute mal richtig auseinandernehmen wollen, mehr verstehen wollen. Die steht in Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, in Kapitel 5, Abvers 12. Ihr dürft gerne auf euren eigenen Devices mitlesen. Da schreibt Petrus: Mit der Hilfe von Silvanus, den ich als treuen Bruder schätze, habe ich euch diesen kurzen Brief geschrieben. Ich wollte euch Mut machen und euch bezeugen, dass gerade an dem, was ihr durchmacht, die wahre Gnade Gottes am Werk ist. Haltet an dieser Gnade fest. Die Gemeinde hier in Babylon, die, wie ihr von Gott erwählt ist, lässt euch grüßen. Ebenso grüßt euch mein Sohn Markus. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr einander liebt. Friede sei mit euch allen, die ihr zu Christus gehört. Das sind so die letzten Grüße, die Petrus hier den Gemeinden, es waren wahrscheinlich mehrere, an die dieser Brief ging, noch übermitteln wollte. Wir haben Silvanus oder auch Silas, den wir aus der Apostelgeschichte kennen und aus anderen Grüßen in anderen Briefen, der hier wahrscheinlich beim Verfassen des Briefes irgendwie mitgeholfen hat. Wir haben die Gemeinde in Babylon, höchstwahrscheinlich ist das einfach ein Code für die Gemeinde in Rom. Und wir haben Markus als geistliches Kind Petrus. Und alle wollen die Empfänger dieses Briefes grüßen. Für uns ist das zunächst mal vielleicht nicht ganz so interessant, wer genau hier wen grüßt, aber so als Fun Fact und für euer eigenes Bibelstudium, wenn ihr da mal selber reinschaut und das ein bisschen tiefer studieren wollt, diese Grüße, die wir hier und auch an anderen Stellen in der Bibel lesen, die helfen uns immens dabei, diese Briefe wirklich zu verstehen und in der Tiefe zu studieren. Denn durch diese Grüße können wir ein bisschen besser die Briefe zum Beispiel zeitlich einordnen, weil wir vielleicht aus anderen Quellen wissen, wann diese Leute, die da gegrüßt werden, gelebt haben oder vielleicht sogar wann die wo waren. Also wir können die Briefe besser datieren, besser eine sinnvolle Reihenfolge bringen. Und zum anderen machen diese Grüße, meiner Meinung nach die Bibel noch viel glaubwürdiger und belegbarer, da wir, wie auch schon beim Zeitlichen einordnen, aus anderen Quellen vielleicht wissen, wo, wann, wer war. Und wenn das alles irgendwie zusammenpasst, dann ist es nochmal ein zusätzlicher Beweis dafür, dass das alles irgendwie schon so seine Richtigkeit hier hat. Wir können nachvollziehen, was historisch passiert ist. Und das eben auch außerhalb von der Bibel überprüfen. Deswegen sind die Grüße gar nicht mal so unwichtig. Aber für heute Morgen, das war jetzt nur so ein Fun Fact für euch, für heute Morgen sind die letzten zwei Sätze, die wir gerade gelesen haben aus dieser Bibelstelle, am relevantesten, sagen wir so. Nachdem Petrus diese Grüße ausgerichtet hat, kommt eine weitere letzte Aufforderung. Und dann noch ein letzter Satz, dieser Friedenssegen. Und die Struktur ist an sich interessant, denn in dem ganzen Brief vorher sind schon jede Menge Aufforderungen drin, was es bedeutet, so als Christ zu leben, wie sich das ausdrücken soll. Da steckt schon jede Menge Zeug drin. Und dann kommen diese Grüße und dann wieder eine Aufforderung. Das ist eine interessante Struktur. Der Brief geht los, hallo, ein paar Grüße. Dann kommt theologische Abhandlung im Hauptteil mit jede Menge Aufforderungen und praktischen Implikationen. Dann kommen Grüße am Schluss. Dann kommt wieder eine Aufforderung und dann kommt der Segen. Und ich finde, diese Struktur, die betont diese Aufforderung, die da ist. Die passt natürlich gut an diese Stelle rein, denn die Aufforderung ist ja, einander zu grüßen, passt zu den Grüßen. Aber trotzdem, durch die Aufforderung, die da so ganz am Ende noch drin ist, so dieses PS, eine Sache noch, hat es eine ganz besondere Betonung und Relevanz. Und was genau ist diese letzte Anweisung in diesem Brief? Und jetzt kommen wir zu dem Teil der Predigt, der vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen so awkward ist. Die Gemeindemitglieder sollen sich untereinander grüßen. Und nicht einfach nur so, sondern mit einem Kuss der Liebe. Eine ähnliche Anweisung finden wir auch an vier anderen Stellen im Neuen Testament. Das sind alles Briefe von Paulus, der zum heiligen Kuss auffordert unter den Gemeindemitgliedern. Was bedeutet das? Also die meisten von euch, mich mal eingeschlossen, also zumindest wenn ihr vom Typ her eher so deutsch seid, würden das eher befremdlich finden, wenn unser Begrüßungsteam euch morgens hier mit einem Kuss grüßt, anstatt euch zu umarmen oder euch die Hände zu schütteln. Also so ein Kuss auf den Mund. Ne? Männer, andere Männer, Frauen, andere Frauen. Keine Angst, ich fordere euch jetzt nicht auf, das nachzuholen. Darum geht's nicht. Denn wir müssen uns bei dieser Stelle immer wieder fragen, was ist so der kulturelle Kontext, wenn wir beantworten wollen, was das für uns heute konkret bedeutet. Wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, wie die Leute das damals verstanden haben. Und dann, wenn wir diese Aufgabe erledigt haben, dann können wir uns fragen, was es für uns heute bedeutet, was wir damit machen, ob wir uns wirklich morgens alle immer ständig küssen sollen oder vielleicht auch nicht. Also, was war der kulturelle Kontext davon? Wir wissen nicht so ganz genau, ob das Küssen zur Begrüßung damals besonders häufig gemacht wurde oder vielleicht nur zu manchen besonderen Anlässen. Wahrscheinlich wurde es nicht immer gemacht, ansonsten wäre die Aufforderung von Petrus hinfällig. Auf jeden Fall wissen wir aber, dass diese Art des Küssens, diese Art des Begrüßens damals üblicher war, als es heute heutzutage in unserem engeren Kulturkreis so ist. Damals war das innerhalb der christlichen Kirche so und wahrscheinlich auch darüber hinaus, dass es generell so eine kulturelle Sache war, dass der Kuss ein scheinbar kulturell akzeptiertes Zeichen gegenseitiger Wertschätzung, des Respekts, des Zusammenhalts und auch so dieser freundschaftlichen Liebe war. Ist heute immer noch in manchen Kulturen so. Auch wenn es bei uns vielleicht nicht mehr ganz so ist. Also, wir müssen uns fragen, was wir mit dieser Aufforderung Petrus dann heute machen. Was ist für uns dieser Kuss als Ausdruck der Liebe, als Ausdruck dafür, dass wir einander lieben? Und um das wirklich zu beantworten, müssen wir uns nicht nur den Kuss an sich, sondern eben auch die Liebe, die ausgedrückt werden sollen, genauer anschauen. Und ich glaube, wir können aus dieser Bibelstelle zwei Eigenschaften von Liebe ableiten. Und die möchte ich jetzt mit euch im Detail mal durchgehen. Zum einen soll unsere Liebe zueinander sichtbar sein. Na, wahrscheinlich bist du ganz am Anfang bei der Situation, die ich euch geschildert habe, wo ihr ein bisschen nachdenken durftet, zu dem Schluss gekommen, dass es irgendwie sich nicht so richtig um Liebe handelt oder irgendwas zumindest komisch oder nicht in Ordnung ist, wenn diese Liebe euch oder anderen gegenüber nicht sichtbar gemacht wird, also wenn es nie gemacht wird oder wenn es bewusst geheim gehalten wird. Irgendwas ist komisch. Und genau hier kommt der Kuss ins Spiel, von dem hier die Rede ist. Den Kuss als sichtbares Zeichen der Liebe und des Zusammenhalts, das kennen wir an sich heute auch noch, auch in unseren Breitengraden. Aber meist geht es dabei um die romantische Liebe. Bei jeder Hochzeit, egal wie gut die Musik, egal wie gut die Predigt oder wie schön die Deko ist, eigentlich warten alle die ganze Zeit nur darauf, dass die beiden endlich Ja sagen und sich küssen. Da wird geklatscht, nicht nach der besonders guten Pointe bei der Predigt oder nach dem Lied oder so, bei dem Kuss. Durch diesen Kuss machen die beiden ihre innere Liebe, die zunächst mal irgendwie nur ein unsichtbares Gefühl ist, sichtbar. Füreinander, aber auch für die Leute drumherum. Sie bestätigen damit sich selbst und auch den anderen, dass sie zusammengehören, dass sie zusammen sein wollen. Und das war damals auch nicht groß anders. Ja, durch den Kuss, zu dem Petrus hier auffordert, wird die Liebe der Leute in der Gemeinde zueinander sichtbar. Das wird zu mehr als einem reinen Lippenbekenntnis im Geheimen, denn das Ganze geschieht öffentlich. Ja, durch diesen Kuss wird die Verbundenheit, der Respekt, die gegenseitige Wertschätzung wahrnehmbar und erlebbar und bestätigt. Es geht bei dem Kuss nicht um eine reine Formsache, nicht einfach nur irgendeine Begrüßungsfloskel, sondern, wie Petrus hier schreibt, um einen Ausdruck der Liebe. Durch diesen Ausdruck wird die Liebe sichtbar und für das Gegenüber, für die anderen Mitglieder der Gemeinde spürbar. Niemand war davon ausgenommen. Und durch dieses Zeichen der Liebe konnte sich jeder bestätigt fühlen, dass er dazugehört und dass er Teil von dieser Gemeinschaft ist. Und nicht nur auf das Zusammenleben innerhalb der Gemeinde hat das Sichtbarmachen eine Auswirkung, sondern auch darüber hinaus. Wir lesen in Johannes 13, Vers 25, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Natürlich wird diese Liebe an sehr viel mehr sichtbar, zum Glück, als bloß an diesem Kuss, von dem Petrus hier schreibt. Das wird deutlich, dass Liebe eben sichtbar sein sollte. Ja, denn nur so können die anderen die Zusammengehörigkeit der Jünger erkennen. Die Zusammengehörigkeit der Gemeinde, der Kirche. Ja, wenn wir unsere Liebe nicht sichtbar machen, sondern verstecken und uns überhaupt nicht liebend verhalten den anderen gegenüber, wie soll denn dann jemals die Liebe unser Erkennungszeichen werden, das keiner mitkriegt? Deswegen soll diese Liebe füreinander nicht nur in der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus sichtbar sein. Wir als Christen sollten dafür bekannt sein, dass wir über die Maßen lieben, eben weil Gott uns zuerst geliebt hat und keine Kosten und Mühen gescheut hat, um uns zu retten und seine Liebe auszudrücken, um mit uns Frieden zu haben. Natürlich sollen wir alle Menschen, das ist wichtig, sogar unsere Feinde lieben, aber eben insbesondere auch die, die in der Gemeinde sind. Das wird an mehreren Stellen in der Bibel betont. Und diese Liebe ist dann sichtbar, strahlt über die Gemeinde hinaus, aus in ihr Umfeld. Die Liebe füreinander in der Gemeinde, in der Kirche, die in der Gemeinschaft der Christen, die kann etwas bieten, was sonst keine andere Gemeinschaft auf der Welt bieten kann. Und das sollten wir nicht verstecken. Unser Umgang miteinander sollte ein Zeugnis sein, also ein sichtbarer Ausdruck davon, wie Gott uns bedingungslos liebt. Also lasst uns das sichtbar machen und diese Liebe teilen. Das war die erste Eigenschaft. Liebe sollte sichtbar sein. Die zweite, Liebe sollte echt sein. Denn alle Sichtbarkeit nützt nichts, wenn die Liebe nicht echt ist. Das ist irgendwie intuitiv. Der Kuss, von dem Petrus hier schreibt und die Bibel auch in anderen Stellen schreibt, soll ein Ausdruck echter Liebe sein. Wie Paulus sagt, ein heiliger Kuss. Nicht nur irgendein Kuss, sondern ein Kuss, der etwas Besonderes, etwas Echtes, etwas, wie es heißt, Heiliges ausdrückt. Nicht nur vorgetäuschte, aufgesetzte, gespielte Liebe, sondern echte Liebe. Ein Kuss ohne Liebe ist häufig etwas ziemlich Unangenehmes oder gar Böses. Man kann da zum Beispiel an Judas denken, der Jesus mit einem Kuss verraten hat. Oder stellt euch einfach nur irgendeine Situation vor, wo sich jemand euch aufdrängt und ihr wollt es nicht und er küsst euch. Ist auch eher unangenehm. Also wir lesen in Römer 12, Verse 9 bis 10, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. In diesen Versen kommen mehrere verschiedene Wörter für Liebe vor. Das ist jetzt ein bisschen der Teil für die 90er. Zunächst mal das ganz am Anfang, die Liebe, die echt sein soll. Im Urtext Agape, also so eine übernatürliche, göttliche Liebe, die wir gar nicht selbst produzieren können. Und dann später ist hier von Herzlichkeit die Rede, auch das könnte man mit Liebe oder so eine Art liebevoller Umgang übersetzen. Und dann haben wir noch die geschwisterliche Liebe. Und diese beiden Wörter für Liebe, die wir hier haben, das ist einmal Philostorgos und Philadelphia. Ich sage das für die Nerds der Teil. Das drückt eine bestimmte Art von Liebe aus. Und das ist, glaube ich, entscheidend, um das hier zu verstehen. Es geht um so eine natürlich entstandene Liebe. Die Liebe zu etwas Bekannten, Befreundeten oder Vertrauten. Die Liebe, die irgendwie ein Zuhause-Sein mit einem beinhaltet. Eine Liebe, die durch eine tiefe Verbundenheit entstanden ist, wie zum Beispiel durch eine Familie oder durch eine sehr tiefe Freundschaft. Eine Liebe, die zusammenhält, egal was kommt. Und das ist die Liebe, die wir zueinander haben sollen. Das ist das, wovon Petrus hier schreibt, was durch diesen Kuss ausgedrückt werden soll. Eine echte, ungeheuchelte Liebe. Von Menschen, die untrennbar zusammengehören. Wie in einer familiären oder einer freundschaftlichen Beziehung, in der dieser Shalom-Frieden herrscht, von dem wir seit Wochen reden. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört oder selbst so gedacht, ja, wir sollen zwar alle lieben, aber wir müssen ja nicht unbedingt alle mögen. Ich glaube, das trifft nicht so ganz das Ziel, von dem, wozu wir als Christen aufgefordert sind. Für mich klingt das so auf Dauer nach einer aufgesetzten Liebe. Wichtig ist, wir sollen zwar auch lieben, wenn wir gerade nicht mögen, aber ich glaube, das kann nicht unser Ziel sein. Es geht vielmehr darum, dass wir dahin verwandelt werden von Gott, von seiner Liebe, von seinem Frieden, dass wir einander lieben und tatsächlich mögen. Ich meine, wir haben ja so die Perspektive, dass wir zusammen die Ewigkeit verbringen und ich stelle mir das ziemlich schwer vor, wenn wir einander noch nicht mehr mögen. Aber wie das grundsätzlich funktionieren kann, das lesen wir auch in Petrus. Schauen uns verschiedene Stellen in dem Brief heute mal an. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 22. Klicker geht nicht mehr. Vielleicht kommt da ja noch was. Ansonsten dürft ihr gerne eure Devices selber in die Hand nehmen und mitlesen. 1. Petrus 1, 22. Da heißt es, ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ja, in diesen Versen, da sehen wir schon, was die Voraussetzung dafür ist, diese grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass wir uns einander in Liebe begegnen können. Am Anfang spricht Paulus hier von dieser Reinigung und dem der Wahrheit unterstellen. Kein Glück heute mit. Also diese Reinigung, von der Paulus hier spricht, oder dieses der Wahrheit unterstellen, das bedeutet, dass wir anerkennen, dass wir Gott brauchen. Dass wir zugeben, dass wir ohne seine Hilfe aufgeschmissen wären. Dass wir ohne seine Hilfe gar nicht fähig wären, einander zu lieben, nach dem Vorbild der Liebe, die Gott für uns hat. Das bedeutet, dass wir uns danach ausstrecken, ein Leben nach seinen Maßstäben zu führen. Und dann kommt dieses sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt. Durch dieses heilige, gereinigte Leben in seiner Wahrheit können wir anderen erst in dieser Liebe begegnen. Eben in dieser Liebe, die frei ist von Heuchelei, die nicht gespielt ist, die nicht einfach nur ein Lieben ohne Mögen ist. Aber trotzdem passiert das nicht automatisch, denn diese Verse gehen weiter damit, dass wir nicht aufhören sollen, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Also wir sollen nicht aufhören. Also scheint es irgendwie doch nicht komplett automatisch weiterzulaufen. Die Grundlage ist mit unserer Beziehung zu Gott da. Aber wir müssen immer wieder neu versuchen, uns aufzuraffen, auch die zu lieben, auch bei denen es uns schwerfällt. Und je ähnlicher wir alle Gott werden, desto einfacher machen wir es natürlich auch unserem Gegenüber, uns selbst zu lieben. Und vielleicht sogar zu mögen. Und auch dafür haben wir Gott auf unserer Seite. Also, wir haben uns jetzt diesen Kuss genauer angeschaut. Wir haben daraus gezogen, dass unsere Liebe zueinander zum einen sichtbar und zum anderen natürlich echt sein soll. Und diese Liebe ist wiederum einer von den wichtigen Schlüsseln zu wahrem Shalom-Frieden. Und mit diesem Wissen, was das für eine Liebe ist, können wir uns jetzt genau überlegen, was das, diese Aufforderung zum Kuss der Liebe für uns heute hier sogar in einer deutschen Kultur bedeutet. Wie sieht es heute aus? Und vielleicht kommt ihr jetzt als Hausgruppe auf die Idee, weil ihr nicht ganz so gut zugehört habt, dass ihr das Ganze eher wörtlich auslegen sollt. Okay, wenn ihr das machen wollt, denkt daran, das soll heilig sein. Und es macht als sichtbares Zeichen eurer Liebe natürlich nur dann Sinn, wenn die Leute um euch herum das auch verstehen, was ihr da macht. Wäre ich mir vielleicht nicht unbedingt sicher, aber entscheidet für euch selbst. Vielleicht ist die heilige Umarmung besser geeignet, von mir aus. Vielleicht der heilige Fistbump, auch wenn ich da den Ausdruck tiefer Liebe und Verbundenheit nicht ganz so erkenne. Aber, was auch immer, ist auch gar nicht so entscheidend, denn ich glaube, hier geht es um sehr viel mehr als nur die Art und Weise, wie wir uns begrüßen. Ich glaube, das ist gar nicht entscheidend, wie genau wir das Begrüßen an sich umsetzen. Weil der Kuss nicht der einzige sichtbare Ausdruck echter Liebe sein muss. Also bevor wir konkret um Küssen versus Umarmen und so weiter uns Gedanken machen, sollten wir uns auf die anderen, ich denke, weitaus wichtigeren Ausdrucksformen echter und sichtbarer Liebe beschränken. Wir gehen nochmal ein bisschen in den Petrusbrief rein. Da gibt es noch eine weitere Stelle, die extrem relevant dafür ist. Die lesen wir in 1. Petrus 3, 8 bis 11. Wo es heißt, euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Klingt ein bisschen bekannt, gell? Hier lesen wir von mehreren Dingen, wie sich diese Liebe, die wir füreinander haben sollen, sichtbar ausdrückt. Zunächst einmal sollen wir uns ganz auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Man könnte das auch mit eines Sinnes sein oder gleichgesinnt sein oder auch einträchtig sein übersetzen. Also mit allem, was jeder von uns tut und denkt, du und ich, lass uns zuallererst erstmal auf Gott ausrichten, auf das, was er mit uns vorhat. Das schafft echte Einheit. Und da bleibt dann kein Raum für Streit oder nicht konstruktive Auseinandersetzungen. Wir alle haben, wenn wir an Jesus Christus glauben und an sein Wort, das gleiche Ziel. Seinen Willen zu tun, ihm die Ehre zu geben, andere dazu einzuladen und die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Wie viel cooler wird unser Miteinander noch aussehen, wenn wir alle von dieser gemeinsamen Perspektive in allem, was wir tun, ständig geprägt werden. Ja, das wäre schon genial, wenn wir das als HDH, als lokale Ortsgemeinde hinbekommen würden, aber wie viel genialer noch, wenn wir das als globale Gemeinde hinbekommen würden. Wie ist es bei dir? Hast du zunächst mal das gemeinsame Ziel mit den Menschen um dich herum im Blick? Oder eher die Dinge, die anders sehen als du? Na, dann fang bei dir selbst an und frag dich, was die gemeinsame Basis ist, die du mit den Menschen um dich herum hast. Führ dir das vor Augen. Denk an diese Grundlagen, die Gott für alle gelegt hat, die du mit allen Christen teilst. Bitte Gott darum, dass er dich auf dieses gemeinsame Ziel ausrichtet. Zweite Sache, die wir rausziehen können. Seid voller Mitgefühl und geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Die Liebe soll unseren Umgang miteinander durch und durch prägen. Wir sollen füreinander da sein, den anderen höher achten als uns selbst. Echt am anderen interessiert sein und nicht nur an den Leuten, die wir vielleicht eh irgendwie interessant finden. Wir sollen jedem in seinen Nöten begegnen und uns gegenseitig unterstützen. Also da, wo jemand Bereiche in seinem Leben hat, wo er vielleicht gerade keinen Shalom-Frieden hat. Da sollen wir gegenseitig Friedensbringer sein. In Römer haben wir vorhin gelesen, dass wir uns gegenseitig darin übertreffen sollen, einander Achtung zu erweisen. Ich denke, das ist ein ganz guter Maßstab. Wir sollen immer wieder neu versuchen, uns gegenseitig darin zu überbieten, einander zu respektieren und zu dienen. Das ist einer von den Kernpunkten, die unsere Gemeinschaft hier von anderen Gemeinschaften unterscheiden sollte. Ja, wenn wir das wirklich so leben, dann kann das auch jeder spüren, der an einem Sonntag hier durch die Tür reinkommt und Zeit mit uns verbringt. Und auch hier, fang bei dir selbst an. Selbst wenn du denkst, dass es sonst vielleicht keiner tut. Überlege dir, wie du konkret in der nächsten Woche mitfühlend, barmherzig und zuvorkommend sein kannst. Versuch die Menschen um dich herum darin zu überbieten. Vielleicht mach dir so einen Contest als Hausgruppe. Sei mal komplett over the top darin, andere zu achten. Überleg dir, wie du das in den nächsten Wochen umsetzen kannst, was du dir da vornehmen willst. Weiterhin sollen wir Böses nicht mit Bösem und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung begleichen, sondern stattdessen ein Segen sein. Das gilt sowohl in als auch außerhalb der Gemeinde. Ja, selbst wenn jemand doof kommt, dich beleidigt, dir Unrecht geschieht, dein Anliegen sollte nicht Vergeltung, sondern Vergebung und Frieden sein. Selbst wenn dir das schwerfällt. Ich weiß, es ist absolut nicht immer einfach. Wir sind dazu aufgefordert, uns mit ganzer Kraft, wie es hier heißt, für den Frieden einzusetzen. Oder dem Frieden nachzujagen, wie in der Jahreslosung. Auch hier sehen wir wieder, wie eng Liebe und Frieden miteinander verknüpft sind. Also frage ich dich, was bedeutet das für dich konkret? Wo musst du Frieden anstelle von Vergeltung suchen? Und bei all dem, was wir uns jetzt angeschaut haben, überleg dir, wie du das anderen gegenüber sichtbar und spürbar machen kannst. Also wie du das konkret so umsetzt, dass diese Liebe auch deutlich wird. Vorsicht, hier geht es absolut nicht darum, dass du besser dastehst. Die Liebe soll sichtbar sein, nicht unbedingt du. Das kann sogar manchmal bedeuten, dass du etwas tust, ohne dass jemand anderes mitbekommt, dass genau du es warst, der das getan hat. Das muss nicht immer so sein, aber es gibt durchaus einen Platz dafür. Denke bei allem daran, dass es darum geht, dein Gegenüber und letzten Endes Gott die Ehre zu geben und nicht dir selbst. Und wenn es darum geht, dass wir unsere Liebe füreinander als Gemeinde sichtbar machen, auch darüber hinaus, dann ist einer der besten Wege, andere einzuladen, auch Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Dass sie aus erster Hand selber erfahren können, wie wir miteinander umgehen. Wie diese Liebe hier umgesetzt wird, die in Gott seinen Ursprung hat. Und so schaffen wir das auch, diese Liebe über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus auszustrecken. So werden andere erkennen, dass wir Jesus Nachfolger sind. Wenn wir diese Liebe nicht vorleben, werden sie das auch nicht erkennen. Und wie schaffen wir das? Vielleicht klingt das für dich alles nach so einem utopischen, nicht zu erreichenden Sollzustand, der, wenn überhaupt, nur in unseren Wünschen irgendwie existiert. Vielleicht werden wir diesen perfekten Zustand auf dieser Erde auch gar nicht erreichen, aber wir können ihm nachjagen. Zunächst mal mach dir klar, dass alles von Gott ausgeht. Gott ist es, der unsere Herzen übernatürlich verändern kann, der diese Liebe in uns hineinlegt. Aber dazu habe ich noch ein paar praktische Tipps für euch, falls dir das schwerfällt, diese Liebe anderen gegenüber zu empfinden oder vielleicht auszudrücken. Zum einen, mach dir klar, dass alle, die wir glauben, Kinder Gottes sind. Dass Gott jeden von uns liebt und dass Gott jeden von uns würdig erachtet, Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Selbst wenn dir das bei dem einen oder anderen vielleicht schwerfällt. Richte dich immer wieder auf das gemeinsame Ziel aus. Wir alle haben die gleiche Basis und dieselbe Ewigkeitsperspektive. Das ist eine von den Sachen, die uns verbindet. Konzentriere dich auf diese gemeinsame Basis, auf das, was uns vereint und nicht auf das, was uns trennt. Weiterhin, suche nach dem Guten, das Gott in dem Leben von anderen wirkt. Entweder das Gute, was er schon in sie hineingelegt hat, oder das Gute, was er gerade in ihnen wirkt, wo er sie besser macht. Und außerdem, tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber auch du bist nicht perfekt. Ich auch nicht. Jeder von uns fordert bestimmt irgendwann mal jemand anderen von uns heraus in seiner Liebe. Wahrscheinlich sogar ziemlich doll. Wir alle hätten eigentlich keine Liebe verdient. Also lasst uns demütig und auf dem Boden bleiben. Und dann zuletzt, mach dir bewusst, dass Liebe wächst. Wir lesen davon zum Beispiel im 2. Thessalonikerbrief, da schreibt Paulus: Immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Die Thessaloniker waren scheinbar auch noch nicht komplett im perfekten Sollzustand. Trotzdem dankt Paulus Gott dafür, dass sie sich einander immer stärker lieben, dass sie wachsen in dieser Liebe. Vielleicht sind wir gerade noch nicht so weit, aber solange wir der Liebe Gottes in uns für alle anderen Raum lassen, sind wir zumindest auf dem richtigen Weg. Und mit dieser von Gott ausgehenden Liebe, die echt, die nicht geheuchelt, die sichtbar, die nicht versteckt oder unspürbar ist, so schaffen wir eine wichtige Grundlage dafür, in unserer Gemeinde diesen Shalom-Frieden zu haben. Vielleicht drücken wir das heute nicht mehr durch einen Kuss aus, aber die Prinzipien dahinter bleiben dieselben. Und gleichzeitig ist diese Liebe, die wir füreinander haben sollen, ein Ausdruck von dem Frieden, den wir von Gott empfangen haben. Ja, da er durch seine Liebe unsere Beziehung zu sich selbst wieder in Ordnung gebracht hat. Durch seine echte und durchaus sichtbare Liebe. Herr Gott, ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir, dass du deinen Sohn als Friedensstifter in diese Welt geschickt hast, dass wir durch deine Liebe Frieden mit dir haben können. Und so bitten wir dich, dass du uns immer wieder neu dahin verwandelst, dass wir einander lieben können. Dass unsere Liebe füreinander sichtbar, dass sie echt ist, dass sie authentisch ist, dass es nicht aufgesetzt ist. Wir brauchen da deine Gnade für. Wir wissen, dass wir das aus uns selbst heraus gar nicht produzieren können, dass wir auf dich angewiesen sind. Und so werd du sichtbar mit deiner Liebe in uns, dass wir einander erkennen, dass wir zusammengehören durch diese Liebe von dir und dass die Menschen um uns herum erkennen. Dass diese tiefe, wahre, echte, ungeheuchelte Liebe ein Erkennungszeichen von uns wird. Unterstütze uns da, wo es manchmal herausfordernd ist. Zeig du uns Bereiche, wo du unser Herz noch verändern möchtest. Wir wollen offen sein dafür, dass du in uns wirkst und vertrauen darauf, dass du uns dabei hilfst.